Das ist 100% Fußball. Basilisk präsentiert den Penalty-Podcast. Präsentiert von der Robert Schweizer AG. Ihre Spezialist für Schreinerarbeiten im Bereich Fenster, Türen, Innenausbau, Einbruchschutz und Kundenservice.
Grüezi miteinander, schön sind ihr auch diesmal mit dabei am Mikrofon, der Stefan Gutknecht. Wir haben Nazi-Pause und das heisst für den FC Basel auch einmal Zeit zum Durchschnaufen. Und es gibt uns auch Zeit, die letzten Wochen genauer anzuschauen, was ja am FCB nicht wirklich gut gelaufen ist. Was kann man hier für Muster erkennen und was muss uns zu denken geben? Wir schauen diesmal aber auch führen auf den kommenden Austausch von der Feierung mit den Fans. Wir thematisieren das Trikotsponsoring, das der FCB ja immer noch am Suchen ist, die Nachfolge von der Novartis. Und dann reden wir auch über Veränderungen im Trainerstaff von der ersten Mannschaft in den letzten Jahren, ein Bereich, der immer wichtiger wird. Und ich freue mich, als er den Weg wieder ins Studio gefunden hat. Letzte Woche noch zugeschaltet gewesen von München aus, Kevin Wandschi-Chattat. Grüezi wohl, hat es eigentlich letztes Mal noch gelenkt für den Match im Jockel am Sonntag?
Es hat noch gelenkt. Ich bin 15 Minuten vor Abpfiff tatsächlich im Stadion gewesen, aber die Freundin hat mich quasi rausschmeissen aus dem Auto. Bin ich froh gewesen, dass sie dabei gewesen und dann nachher mit dem Auto davon gefahren. Aber bevor wir vielleicht schnell auf das zukommen, Stefan, ich bin schon froh, bin ich heute hier. Ich sehe, du bist müde. In der Region hat die Saison auch wieder angefangen, die Rückrunde. Du stehst ja dort beim FC Bubendorf an der Seitenlinie. Spürst du es schon?
Ja, also nach einem ersten Match und gerade ein guter Match gegen Klein Hünigen, der ist ein Aufstiegsfavorit. Der hat schon zugesetzt, aber immer noch in der Regenerationsphase, aber natürlich parat für die nächsten Aufgaben. Ich war einfach eher eine schlechte Nacht gewesen. Das hat weniger mit dem Fußball zu tun, eher so mit persönlicher Befindlichkeit. Aber ja, ich hoffe nicht, dass wir müde wirken heute, weil es gibt ja wirklich viel zu besprechen rund um den FCB. Der Match gegen IB, es ist ein Auftritt gesehen vom FCB, den wir nicht als schlecht können betiteln können. Aber der Match geht verloren. Und das ist halt das, was schon nachher wirkt. Wieder ein Match, den der FCB nicht erfolgreich gestalten kann. 6 Matches zuletzt gehabt und nur einen einzigen Match gewonnen. Das ist definitiv nicht eine Bilanz von einem Meisterkandidat.
Definitiv nicht. Das ist keine Bilanz. Man muss aber auch sagen, irgendwie geht es ganz vielen Mannschaften so in der Super League. Und darum ist man doch irgendwie auch noch Meisterkandidat, oder? Es fehlen 2 Punkte auf den ersten Platz, aber auch nach hinten ist es sehr, sehr eng. Und ich glaube, am Schluss, nach dieser Choreo, nachdem man weiss, oder so ein wichtiges Spiel, nicht nur für mich ist es jetzt so wahrscheinlich gewesen, wo 4,5 Stunden von München zurückgefahren ist, und dann bekommst du in der ersten Minute gerade so ein doofes Goal. Das ist, ja, es hat allen irgendwie dann noch eine, ja, angesetzt gehabt und hast gemerkt, das ist eigentlich scheiße so.
Ja, als ich nach dem Match heimgegangen bin, habe ich auch so links und rechts gehört, ja nein, das kann doch nicht sein. Und ja, also so wird man definitiv nicht Meister, da müssen wir uns davon verabschieden. Da müssen wir aber auch richtig können einhalten. Natürlich, nach so einem Match ist der Frust gross. Und gerade wenn man so ein Duell gegen IB verliert und man ist nicht die schlechte Mannschaft, wenn man die Chancen anschaut. Aber effektiv viel passiert ist ja direkt beim FCB nicht. Ich meine, man ist immer noch 2 Punkte hinter Servet, weil eben auch Servet gepatzt hat. Aber man hat keinen Platz verloren. Man hat einfach, und das ist halt das, was nachwirkt in der Tabelle, man hat IB wieder näher können dran geholt. Und die Berner haben schon bewiesen, dass sie halt ein sehr gutes Kader haben.
Ja, wir haben es letzte Woche auch diskutiert gehabt. Ich glaube, im Winter ist richtig geschaffen worden. Man hat können, gute Spiele nach Bern holen. Und das ist auch wichtig gewesen, dass man dort hat nochmal können angreifen. Oder eben, wir haben es gesagt gehabt, es ist nicht alles richtig gemacht worden im Sommer dort. Und ja, du hast gleich halt doch auch ein paar Spieler, die jetzt doch schon ein paar Jahre in der Schweiz gespielt haben, die eben auch Meister geworden sind. Eine gewisse Erfahrung da ist. Und ja, man hat es gesehen, in den richtigen Moment haben sie nochmal können Gas geben. Und du hast eigentlich auch richtig gesagt, oder? Der FCB war nicht die schlechtere Mannschaft gewesen, eigentlich im Gegenteil, die bessere.
Aber man verliert so einen Match, den man nicht darf verlieren, wenn man rein die Leistung anschaut und die Möglichkeiten, die der FCB hat. Aber woran hat es denn gelegen, dass man eben so einen Match verliert, Kevin? Und gibt es irgendein Muster, wenn man ein bisschen schaut, die letzten Match? Meine Woche vorher spielt man gegen Luzern unentschieden. Es hat einen Sieg gegen Sion, vorher unentschieden gegen St. Gallen, vorher unentschieden gegen Lausanne, man gegen Servette verloren. Was können wir da für Muster erkennen?
Es ist wirklich speziell, weil man ist eigentlich sehr gut in die Rückrunde gestartet, oder? Ein Unentschieden, drei Siege nacheinander danach. Und dann ja, ist das Spiel in Servette gekommen, also in Genf gekommen, gegen Servette, wo man verloren hatte. Auch ein bisschen unglücklich, irgendwie nicht effizient gewesen. Der KD, der ja eigentlich das Goal schießt, aber dann nachher vom VAR wegen einem Offside wieder quasi annulliert worden ist. Und ja, wenn man so ein bisschen Gegengoals anschaut in den letzten paar Matchen, dann vielleicht merkt man irgendwie, es passiert sehr viel nach einer Flanke oder irgendwie nach einer Standardsituation, nach einem Eckball, Unstimmigkeiten in der Abwehr. Aber wenn man jetzt auch so ein bisschen überlegt und anschaut, man hat das versucht, vielleicht zu korrigieren jetzt mit dem Finn van Bremen, der jetzt einen Vorzug bekommen hat gegenüber Nacetei oder der Kevin Rüegg, der jetzt auf der Seite aussen spielt, wo vorher der Mendes gespielt hat, aber auch dort hat man nicht wirklich das Gefühl, dass das die nötige Ruhe gebracht hat. Ja.
Aber eben, wenn wir gerade gegengehen, gehen wir zuerst mal auf die Gegengoal ein, die der FCB bekommen hat. Eben, in diesem Match, zuletzt, ausser das 2-0-Sieg gegen sie, haben wir immer Gegengoal bekommen, eben darum auch, verloren oder unentschieden gespielt. Logischerweise, wenn man Gegengoal bekommt. Es ist ja trotzdem nicht so, die beiden Eckball-Gegengoal, Standardsituationen gegen St. Gallen, die brutal nervig, weil halt man dort die Situationen zu einfach hergeschenkt hat. Und Standardsituationen, es ist eigentlich etwas vom Einfachsten im Fußball, so einen Goal zu machen. Es braucht einen guten Ball in die Mitte und dann ein gutes Timing von der Offensivspiel und dann ist der Ball drin. Einfacher gesagt natürlich wie gemacht, aber es ist so einfacher, zu einem Goal zu kommen, wie aus dem Spiel raus. Aber gegen IB war es ein langer Ball mit Abstimmungsproblemen und dann in der zweiten Halbzeit der Ballverlust, wo man die zweite Bahn nicht mehr hatte. Gegen Luzern war es auch nicht eine Standardsituation. Also, ist eigentlich auch noch spannend zu sehen, oder? Es ist nicht das klassische Muster, dass der FCB jedes Mal reinläuft bei einem Ballverlust, Umschaltmoment in der Offensive. Nein, das ist nicht. Es ist nicht jedes Mal eine Standardsituation, wo man kommt. Das ist eigentlich noch ein gutes gesehen, dass man da nicht Schwächen hat in einem Bereich, aber es macht es halt auch schwierig, daran zu arbeiten, für den Trainer jetzt.
Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Vielleicht wäre es irgendwie einfacher, wenn man klar würde, die Schwäche erkennen und an deren nachher arbeiten könnte, wirklich konzentriert. Aber es ist schon so, wie du sagst, ja, ab und zu und auch eben links und rechts tauscht man sich dann nachher im Stadion aus und fragt sich und wer weiss, wieso jetzt wieder das Gegengoal passiert ist. Es ist schwierig, irgendwie zum eben irgendein Muster erkennen und sagen, hey, das müsste jetzt anders sein. Vielleicht ist es halt doch auch eine gewisse Unerfahrenheit, eine neue Situation. Aber eben, es geht irgendwie auch allen anderen Mannschaften so oder in der Super League. Es kann sich nicht wirklich eine durchsetzen. Man muss auch sehen, Basel hat die beste Defensive und die beste Offensive im Moment. Aber irgendwie das Zusammenspiel klappt seit den letzten 6 Spielen nicht wirklich so, wie es sollte.
Und was mir auch aufgefallen ist, wenn es um Defensive geht, ist auch nicht so, dass man unbedingt eben zu wenig Spieler hinter dem Ball hat oder in Ballnähe. Gerade die beiden Goal gegen IB, eben ein Abstimmungsproblem. Und dann trotzdem kann ein Finn van Bremen eigentlich der erste Abschlussversuch oder das Dribbling vom Gegner stoppen. Und dann hat man eine Überzahl in Ballnähe und schafft es nicht, den Pass zu blocken oder dann beim Gegenspieler zu sein. Und auch beim zweiten Goal von IB, eben nach einem Ballverlust, trotzdem ist man überall präsent, eigentlich beim Ball, bei den Gegenspielern, aber schafft es nicht, halt den Gegner zu stören. Natürlich hat IB eine gute Qualität, aber trotzdem, das ist das für mich, wo ich einfach noch festgestellt habe, so wirklich die absolute Gier zum Verteidigen, wirklich einfach das Goal verteidigen, das Goal nicht wollen bekommen. Da muss der FCB vielleicht auch wieder ansetzen, eben, dass man einfach halt dann mal, wenn es nötig ist, den Ball überspitzt gesagt weghaut, die Zweikampf komplett durchzieht. Und halt einfach, wenn es einfach gesagt ist, nachgeht bei jedem Ball, so der Gegner stört, dass er eben nicht zum Abschluss kommt. Weil das ist schon ein Punkt. Eben in den letzten Match, man hat zu viel Gegengoal dann bekommen und gegen IB, was mir dort einfach aufgefallen ist, man hätte auch nicht in dem Sinn können nachsetzen nach dem 2-1. Also man ist jetzt nicht wirklich eine direkte Situation in Erinnerung oder eine Chance, eine besonders gute, wo der FCB gehabt hat, nachdem IB 2-1 gemacht hat. Ich denke, jetzt kommt noch mal mit dem ganzen Stadion, mit dieser Euphorie, so eine Schlusspower, aber irgendwie ausbleiben, auch wie es IB gut gemacht hat.
Ja, also vielleicht zum nochmal schnell aufs andere zurückkommen, oder ich meine auch gerade beim ersten Gegengol, ja, der Film von Bremen kann dort die Situation gegen den Joel Monteiro irgendwie beheben. Aber es ist natürlich schon auch so, gerade der Joel Monteiro, aber auch sonst die Spieler, die können mit viel spielen, mit Tempo eigentlich in die Box vom FC Basel, und dann bist du als Verteidiger irgendwie nur noch am Reagieren und dann wird es irgendwie auch schwierig. Oder man sieht, der Barisic kommt nicht wirklich an den Ball an, wo der Film von Bremen zuerst kann gewinnen gegen den Joel Monteiro, und dann kommt der Ball irgendwie in die Mitte und man ist einfach überall ein bisschen ein Schritt zu spät gewesen. Ich glaube, zur Reaktion, für mich ist der Schlüsselmoment nicht mal das 2-1, sondern das 1-1 gewesen. Oder? Dass man dort eigentlich jetzt den Ausgleich anbekommt, dass 1-1 schießt, und dass man dort dann nicht nachher kann noch mehr drücken und noch mehr IB unter Druck setzen. Eben auch gerade, wie du gesagt hast, mit dem Stadion, da hat man das Gefühl gehabt, irgendwie hat IB viel besser und schneller können reagieren und dann eigentlich ja gerade das 2-1 schießen. Und dann, ja, stimmt, es ist nicht mehr viel gekommen irgendwie. Man hat wie keine Antworten mehr gehabt, keine Lösungen.
Weil in der ersten Halbzeit hätte der FCB eigentlich gut auf den freien Rückstand können reagieren. Man hätte Chancen gehabt, wenn ich an Kevin Carlos, an Traoré denke, wirklich gute Abschlussmöglichkeiten, an einen Weitschuss vom Leroy. Also dort hätte der FCB eigentlich müssen mit einem Unentschieden in Pause gehen. Und dann, wie du sagst, eben eigentlich muss der Ausgleich den ja, noch einmal antreiben. Aber es ist auch, ja, so eine Art, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber doch so eine Kniegsamkeit vielleicht eingesetzt. Also es hat so gewirkt, der FCB, okay, ja, wir haben das Unentschieden und IB ist dann noch einmal gekommen. Und der FCB hat dann am Schluss noch können zulegen. Und das ist aber schon ein bisschen etwas, was man kann erkennen in den letzten Match, wenn wir über Muster reden. Wenn der FCB das Goal erzielt hat, bei den Gegengol haben wir gesagt, es ist nicht so, dass der FCB immer den Start verschläft oder immer am Schluss Gegengol bekommt. Konditionelle Probleme? Nein, überhaupt nicht. Die Mannschaft ist fit, es sind alle Spieler fit, keine verletzt, also nicht viele Umstellungen. Aber wenn es um Goal geht, kann man schon sehen, in den letzten 20 Minuten, da hat der FCB in den letzten 6 Matchen, wo eben nicht mehr so rausgekommen sind, bis auf das eine Spiel gegen Sion, hat man am Schluss nicht können nochmal zusetzen, respektive ist man ohne Goal geblieben.
Ja, man hat jetzt auch lange immer gesagt, ja, wenn der Cerdan Shaqiri in der 60. 70. Minute ausgewechselt wird, dann kommt nicht mehr so viel. Wir haben das ja auch ein bisschen thematisiert, haben auch gesagt, andere Spieler müssen Verantwortung übernehmen. Jetzt hat der Cerdan Shaqiri auch über 90 Minuten gespielt gehabt, und ich glaube, es ist halt einfach ob auf dem Feld oder halt eben nicht. Es müssen alle irgendwie ein bisschen mehr Verantwortung tragen, es muss nochmal ein bisschen mehr kommen, es müssen Lösungen gefunden werden. Aber ich denke, der FC Basel kommt ja schon zu seinen Chancen. Es ist irgendwie, mangelt es ein bisschen an Effizienz momentan.
Und das ist für mich so, wenn die gerade unterbricht, Kevin, aber der Kevin Carlos ist für mich da eigentlich noch ein gutes Beispiel dafür. Vor einem Monat hat er sein letztes Goal gemacht gegen Lausanne, dort, wo er steil geschickt wird und den Ball in guten Ecken versorgt. Aber in diesem Match hat er noch einmal fast die gleiche Chance gehabt, die er dann eben nicht nutzt. Und dann seit einem Monat wartet er auf ein Goal. Ist, wenn es nicht so läuft, am Lamentieren. Ist nicht ganz zufrieden mit dem Schiedsrichter. Das Goal, natürlich hat er im Göpp auch noch gemacht, aber trotzdem in der Liga. Dann nicht mehr. Ist für mich auch ein bisschen ein Symbolbild in dem Sinn. Eben, es ist nicht so, dass der Kevin Carlos komplett in der Luft hängt. Auch im letzten Match hat er wieder gute Chancen gehabt. Aber die Effizienz, die Ausbeute, die fehlt.
Ja, die fehlt und die merkst du einfach, wenn die Ausbeute nicht hast, dann ist es einfach immer schwierig, oder auch mental, wenn du dann eine grosse Chance hast, auch die anderen Spieler, oder, und dann passiert das Goal nicht und dann bekommst du noch so ein dummes Goal, dann, ja, fragst du auch, wirst du unsicherer. Ich meine, man muss es ihm gleich anrechnen, oder? Er bewegt sich sehr gut, der Kevin Carlos, Bulligen stürmen, dann kannst du anspielen, kann den Ball heben, der Leon Aftulau spielt wunderschönen Pass auf ihn, wo er nachher steil gehen kann, allein vor dem Goal ist. Wenn er das Goal trifft, dann sieht es auch wieder anders aus. Dann sagt er halt nicht 60 Minuten dem 1-0 in der Nacht. Ja, es ist schwierig momentan.
Es sind verschiedene Faktoren, die da rein fließen, dass es am FCB nicht mehr so gut läuft wie am Anfangsjahr. Du hast mir während dem Match noch kurze Nachricht geschrieben gehabt, und zwar hast du gesehen, der Hitz unter Celestini. Dort ist ja kurzer Disput gesehen vor der Pause, gestenreich und wortreich. Natürlich hat man es nicht verstanden. Aber der Celestin ist nicht zufrieden gesehen, dass der Marvin Hitz das Spiel nicht schnell macht. Und der Marvin Hitz hat dann halt auch recht deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er nicht zufrieden ist mit der Anweisung vom Trainer.
Ja, es ist, der Celestini hat mit Unka sehr nervös gesehen in der ersten Halbzeit, oder? Sehr laut, sehr aktiv an der Seitenlinie, eben auch mit dem Barisic diskutiert gehabt. Finn van Bremen hast du irgendwie auch angemerkt gehabt, komplett unsicher, oder? Undankbar, irgendwie, ja. Wenig Spielpraxis, jetzt hast du so einen intensiven Match gegen IB, ist schwierig, ja, hat auch gewisse Wackler gehabt. Und ja, und dann plötzlich irgendwie kurz vor der ersten Halbzeit, der Ball ist beim Hitz und er unterbricht eigentlich das Spiel, um mit dem Celestini diskutieren. Marvin Hitz, der ja eigentlich ein ruhiger Spieler ist, immer schaut, dass die Teamdynamik funktioniert, finde ich schon auch ein starkes Zeichen.
Hat es schon mal gegeben, mag mich daran erinnern, dass man da aneinandergerot, ist immer so ein grosses Wort, aber Meinungsverschiedenheiten gehabt. Aber ich glaube halt schon auch, mein, wenn wir uns drinnen versetzen in so ein Spiel, man ist 0-1 hinten, Heimspiel gegen IB, dann ist der Spieler natürlich in einem völlig anderen Film wie eigentlich der Trainer. Und ich sage gerade, ein Goalie, der spürt das Spiel schon einmal anders. Und ich bin überzeugt, Marvin Hitz hat dann einfach in dem Moment gedacht, hey, lass uns nochmal in Ruhe sauber aufbauen, die Positionen reinnehmen, dass wir den nächsten Angriff können gut forcieren. Und der Celestini hat halt einfach wollen, hey, los, Ball im Spiel, wir müssen etwas machen, wir müssen aktiv sein. Und da prallen dann halt ein bisschen die Meinungen oder das Gefühl aufeinander, wo beide nicht das Gleiche haben. Aber ist natürlich dann in so einem Fall, ja, eigentlich nicht nötig. Und vor allem macht's, druckt's dann halt durch, dass bei gewissen so ankommt, oh, die haben Probleme miteinander.
Ja, definitiv. Also den Eindruck habe ich dann nachher auch so gehabt oder irgendwie wahrgenommen gehabt. Und eben, ich meine, man hat ja eben eine Halbzeitpause, wo man genau so Diskussionen dann nachher in der Kabine kann führen und darf führen.
Und dort frage ich mich eben schon, muss denn der Trainer so auf die Aktion von Marvin Hitz reagieren? Das ist dann das, was ich denke. Und ich habe dann den Celestini ein bisschen beobachtet gehabt. Er hat dann, wenn der Ball im Spiel ist, gegen Führer gegangen ist, hat er immer wieder kurz zurückgeschaut gehabt. Marvin Hitz, macht er noch irgendetwas? Sagt er noch irgendetwas? Und das absorbiert dann auch wieder Energie und Kräfte, was eigentlich nicht nötig ist. Und vor allem traust du ja doch einem Spieler, einem gestandenen Spieler, der weiss nicht, wie viel Bundesligaspiel gemacht hat, der schon in der Nazi war, durchaus zu, dass spüren, wie das Ganze funktioniert. Und das kann dann natürlich auch nochmal eben beim Goalie negative Reaktionen auslösen, was eigentlich nicht nötig ist.
Ist nicht nötig. Fußball am Schluss bleibt ein sehr emotionaler Sport. Gehört auch dazu. Ja, eben, ich habe immer versucht, gegenüber dem Trainer eigentlich auf dem Platz ruhig zu sein, auch während dem Spiel. Ich bin eigentlich immer so ein bisschen vom Typ her gewesen, hey, wir tragen da die Diskussionen dann auch nicht dort aus, wo man es auch nicht wirklich mitbekommt. Mir ist dort auch in dem Moment aufgefallen, oder der erste Assistent, der irgendwie zum Celestini ist, noch mitdiskutieren. Für mich hat das eher nach mehr Vehemenz ausgesehen gehabt. Der Galla hat mich dort eigentlich nochmal positiv beeindruckt. Er ist dann auch aufgestanden, hat eher mit den Spielern eigentlich dann den Kontakt gesucht, versucht, alles ein bisschen wieder ruhiger zu gestalten, auch gerade, wo dann nachher der Schiri abpfiffen hat, die erste Halbzeit, oder zu den Spielern, mit ihnen geschwätzt, aufgemuntert und so. Also da bin ich auch gespannt, oder? Jetzt ist er eben auch gerade im Nazi-Zusammenzug. Ja, was das bedeutet für FC Basel.
Ja, es zeigt halt, denke ich auch, die Empathie, die der David Galla hat, eben auch für die Spieler, dass er dort ein gutes Bindeglied ist. Und der andere Assistenztrainer natürlich näher beim Fabio Celestini. Und du hast es eigentlich gerade gut angesprochen auf ein Thema, wo wir noch haben zusammen eingehen wollen, der Trainerstaff rund um Fabio Celestini. Wenn wir anschauen, früher noch weiss ich noch, der Christian Gross, der Trainer, und der Fritz Schmid war der Assistenztrainer gewesen. Ja, und dann hat es irgendeinen Konditionstrainer gehabt, ist dann einmal zeitweise der Marco Walker gesehen, der sehr viele Rollen gehabt hat beim FCB. Aber mittlerweile ist der Trainerstaff ja immer weiter angewachsen. Gerade beim FC Basel im letzten Sommer, wo man eben einen weiteren Assistenztrainer dazugeholt hat, einen weiteren Athletiktrainer und noch einen Ernährungsberater. Da ist schon viel gegangen in den letzten Jahren.
Es ist viel gegangen, nicht nur beim FC Basel, auch bei anderen Mannschaften, auch in der Super League. Natürlich dort, wo es mehr Budget hat im Ausland, schon viel früher. aber ich glaube, das ist auch extrem wichtig geworden, oder? Es sind eben nicht nur Trainer, also mehr eben Athletiktrainer dazugekommen oder Goalie-Trainer, sondern es ist auch rund ein Betreuungsstab um die Mannschaft zusammengestellt worden, mit zwei Teammanager, eben Ernährungsberater, Videoanalysten werden auch immer wie wichtiger, nimmt auch viel Zeit in Anspruch, oder die Videos aufbereiten.
Ja, der Fabio Gelisini hat das letzte Mal erwähnt, wo man eben auch auf den Trainerstaff drauf eingegangen sind. Er hat dann gesagt, ja, 2 Stunden arbeiten für 2 Minuten Video. Das ist natürlich schon, wenn du dann denkst, ja, musst viel Zeit investieren. Und darum hat er eigentlich gesagt, würde er gerne einen zweiten Videoanalyst noch dazu holen, weil das einfach auch wichtig ist. Also ich meine, einerseits mannschaftstaktisch, aber gerade auch individuell auf die Spieler drauf eingehen. Eben, ich denke gerade an Finn von Bremen im letzten Match mit diesen Wackeln, mit diesen Böcken, die er drin hatte. Da kann einem eben dann das Video helfen, wie er sich falsch verhalten hat oder anders verhalten. Und darum ist die, ich sage jetzt mal, Professionalisierung und Verbreiterung auch von einem Trainerstaff wichtig.
Ja, das ist wichtig, weil als Spieler bist du so in dieser Situation drin, du kannst dich eigentlich selten wirklich ja, selber analysieren, auch gerade aus einer anderen Perspektive zu sehen, wie du dich bewegt hast, wo andere gewesen sind, was du hättest können besser machen, hilft halt das Video extrem. Und wegen dem finde ich es auch wichtig. Man verlangt es ja irgendwie von den modernen Trainern, dass sie mit digitalen Hilfsmitteln arbeiten. Aber natürlich, ja, wie es der Fabio Gelisini auch gesagt hat, oder? Wenn du den Match nachschaust, ist zuerst mal 90 Minuten alle Situationen anzuschauen, analysieren und dann das noch zurechtschneiden. Das braucht Zeit.
Ich habe gesehen, es gibt in Deutschland, ich habe mal in einem Artikel gelesen von 11 Freunden, in Deutschland gibt es auch Trainer, die das selber anbieten oder Agenturen, wo dann eigentlich die Spieler kommen. Also Kevin Schlotterbeck ist ein Beispiel von Dortmund, der das in Anspruch genommen hat, wo halt dann selber gesagt hat, ja, so individuell auf den einzelnen Spieler kann dann eben auch nicht der Trainerstaff immer drauf eingehen. Und einzig als Spiel einfach verbessern wollte, wollte wissen, wie muss er sich anders verhalten. Und darum ist dann eben dort nochmal ein anderer Trainer, respektive eine Agentur dazugekommen, die es wirklich personalisiert hat, noch einmal. Ist dann natürlich zum Teil auch die Frage, ja, Konkurrenz quasi zum eigenen Trainer, wenn er plötzlich einen anderen Einfluss nimmt und sagt, wo dann aber vor allem darum gegangen ist, eben, wie musst du anders stehen, wie könntest du die Situation regeln. Gerade das Thema Video, wo immer wichtiger wird, immer auch die Bedeutung wichtiger wird, sodass man halt auch sieht, man heutzutage siehst immer eigentlich, wenn irgendeine Aktion ist, plötzlich auf der Trainerbank, hoppla, alle hinter dem kleinen Bildschirm, hinter dem iPad, was ist genau passiert, war vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen eigentlich. Und die Professionalisierung ist aber auch wichtig, weil das muss man ja auch sehen, gerade beim FC Basel, wenn es um die Athletiktrainer geht, die dazugekommen sind, das trägt Früchte. Eben, im Moment ist niemand gröber verletzt.
Ja, und es ist vor allem, ich sehe es nicht unbedingt als Konkurrenz. Ich glaube jetzt einfach, gerade Vereine haben vielleicht jetzt das Budget auch freigeschaffen, um diesen Rahmen zu schaffen. Früher hat es vielleicht Kooperationen gegeben mit Mentaltrainer, mit anderen Athletiktrainern und dann haben die Spieler individuell das können in Anspruch nehmen. Aber dann sind nie irgendwie alle auf dem gleichen Level. Und das hat mir auch so ein bisschen die letzten Jahre gemerkt. Und dass man das jetzt halt einfach so professionalisiert und wirklich alle ins gleiche Boot nimmt und mit allen zusammen schafft, ist mega gut. Eben so ein bisschen Anekdote vielleicht auch aus meiner Zeit, oder? Ich meine, wo wir der EM-Final hatten gegen Portugal.
Beach Soccer,
genau, ja, muss man sagen. Mit der Schweizer Nazi. Also Portugal hat mehr Staff-Mitglieder gehabt als Spieler. Und das ist vor allem eindrücklich gewesen, wo wir die Nationalhymne gesungen haben und irgendwie du eigentlich Staff angeschaut hast, bei uns ein Trainer, Assistenztrainer, noch ein Physio haben wir noch dabei gehabt und dort sind irgendwie 10, 11 Staff-Mitglieder gewesen, oder?
Ist wahrscheinlich dann in der Vorbereitung auf ein Spiel halt dann anders, oder? Wenn quasi so der Cheftrainer fast allein ist, eben wenn du noch den Masseur dabei hast oder so, aber mehr nicht.
Wir haben halt noch einen Cheftrainer gehabt, der hat selber sehr gern geshootet und hat dann beim Einwärmen vielleicht sogar noch mitgemacht gehabt, oder? Also das heisst, du bekommst auch nicht irgendwie die Impulse, die du, ja, vielleicht solltest du kriegen. Ich sage, eben, wir haben ja dort EM gewonnen gehabt. eine super Teamdynamik entstanden. Es war nicht nur dort gerade unmittelbar vor dem Match gewesen, vielleicht noch etwas anderes. Meine Mutter war im gleichen Hotel gewesen wie die portugiesische Nationalmannschaft und sie hat mir dann ab und zu auf WhatsApp geschrieben, hey, schau, die werden im Fall alle ein bisschen kontrolliert und beschäftigt und bei uns ist so ein bisschen, wir haben sehr viele Freiheiten gehabt, oder? Dann hat sie gesagt, hey, die sind jetzt schon in der Teambesprechung, wie sieht es bei euch aus, sind ihr schon unterwegs? Und dann habe ich gesagt, nein, wir sind noch im Zimmer am Gamen, oder? Also es war sehr speziell gewesen, aber ja, zu dieser Zeit halt wirklich der Angelo Schirinzi, der ja unser Trainer dort war, heute immer noch Nationaltrainer, er ist schon im Beachsocken wirklich allen immer voraus gewesen. Taktisch unglaublich stark, er hat uns dort können vorbereiten, es ist eine Teamdynamik entstanden, wo einfach Spass gemacht hat, wo alles funktioniert hat, aber man merkt halt schon, dadurch, dass die anderen so einen grossen Staff haben, auch Videoanalysten, auch GPS-Tracker mittlerweile, oder? Da holst du einfach sehr schnell auf und bist dann irgendwann halt gleich auch voraus.
Aber ich meine, das ist ein Koryphä im Beachsoccer, der Angelo Schirinzi. Das ist ein Begriff und hat viel erreicht und eben auch viel geleistet. Aber logisch kannst du das nicht allein alles machen. Wenn du siehst, in einer anderen Nation hat es eben 5 Leute, die quasi da arbeiten können. Logisch bleibt dann etwas auf der Strecke, wo nicht einmal irgendwie willst du dem böse nehmen, sondern er kann das halt einfach alles nicht leisten. Und das siehst du ja dann eben auch im Fußball. Ist doch viel wichtiger, eben, dass der Trainer wirklich seinen Job erledigen kann und dann eben nebendran Leute hat, die ihm gewisse Sachen muss abnehmen oder können abnehmen, weil da ist in einem extremen Spannungsfeld drin, der Cheftrainer. Das eine, dann ist natürlich die Mannschaft, dann ist die Trainerstaff, aber du hast so viele andere Berührungspunkte mit der Sportkommission, mit einem Präsident, mit dem Nachwuchs natürlich auch die Zusammenarbeit. Also du brauchst die entsprechenden Leute, die dir auch den Raum schaffen, dass du dich auf das kannst fokussieren und die ganze Energie kannst eigentlich dort reingeben, wo du dann direkte Handlungsmöglichkeiten hast.
Absolut. Also eben vielleicht, um nochmal das ein bisschen vor Augen zu führen. Wir haben den Angelo Schirinzi gehabt, klar, mit einem Assistenten und noch jemand, der ein bisschen Glück hat. Aber wir haben ein Budget gehabt, wo der Angelo sich darum gekümmert hat, uns EasyJet-Flüge zu buchen, um an den Match zu gehen. Und die Italiener sind mit einem charterten Flugzeug gekommen, oder? Also wirklich ganz andere Sphäre.
Das sind wirklich Welten, die dazwischen sind. Aber dann eigentlich auch beeindruckend, was sie geschafft haben, trotz aus bescheidenen Möglichkeiten, überspitzt gesagt, halten doch so gut können auftrumpfen.
Es ist langjährige Arbeit, eben, wie gesagt, Angelo Schirinzi hat dort, ist immer voraus gewesen, taktisch. Wir haben so oft zusammen auch können trainieren, dadurch, dass halt die Schweiz klein ist, oder? Meine andere Nationalmannschaften, die haben zusammen gehabt, wie man es heute aus dem Fußball kennt. Wir haben eigentlich wie einen Verein 4-mal in der Woche als Mannschaft auf dem Feld zusammen geschaffen gehabt. Und das ist natürlich auch ein Vorteil gewesen, den wir dort hatten.
Und eben, wenn man dann Spezialisten hat oder eben kann dazu holen, wie jetzt im Fall vom FCB mit einem Ernährungsberater im letzten Sommer, eben andere Assistenztrainer, Athletiktrainer, bringt das einem natürlich viel weiter. Und das merkt man, musst du mit den Spielern, die haben richtig Freude in dieser Saison zu arbeiten, weil sie auch merken, Trainer pushen sie richtig gut und es schlägt dann eben auch ein. Also das sieht man in verschiedenen Bereichen. Ja, natürlich würde man vielleicht gerne mal mehr sündigen bei einem Essen, wenn da der große Bläser nebenan steht, aber es hat halt einfach dann effektiv, muss man die Zeit, die man hat als Fußballer bestmöglich nutzen, um den maximalen Erfolg rauszuholen und nicht, dass du dann in 10 Jahren denkst, dort in dieser Saison wäre halt schon mehr möglich gewesen, hätten wir nur mehr. Und jetzt wäre die Chance da. Und ja, dann muss sie doch auch ergreifen. Und ich denke, es wird schon spannend gewesen, um dann auch zu sehen, eben, welchen Typ holt man beim FCB dazu im Sommer als neuen Assistenztrainer? Eben dann auch, wo wird man noch weiter an den Rädchen schrauben, wo man im letzten Sommer wirklich gut gemacht hat, um den Staff auch noch mal auf ein anderes Niveau zu heben, um die Mannschaft können voranbringen. Was uns auch noch beschäftigt, Kevin, wenn wir so den Blick ein bisschen führen, richten, nicht nur der nächste Match steht dann in einer Woche an gegen den FC Winterthur auswärts, sondern ein erster Termin für die Fans, also für Mitglieder vom Verein FC Basel 1893 und Saisonkartenbesitzer, ist der Austausch mit der FCB-Vierung Zeit für deine Fragen, die dritte Auflage, die es da gibt, wo du auch wirst mit dabei sein. Mit was für Erwartungshaltung gehst du da dann am Dienstag?
Ich finde es erstens einmal einfach cool, dass es die Möglichkeit gibt. Ich finde das eine super Sache, eine tolle Sache, wirklich nicht mehr, wo man näher zusammenkommt. Jetzt nicht eben nur im Rahmen von diesem Podcast, sondern auch schon bei den vorherigen Ausgaben, wo ich noch nicht Teil war, vom Penalty-Podcast bin ich da angegangen, wirklich als Saisonkartenbesitzer. Und ja, halt einfach wirklich können Fragen stellen, aber auch einfach wirklich aus erster Hand zu erfahren, was so ein bisschen der Weitblick ist. Sofern man das kann mitteilen natürlich, finde ich doch sehr wichtig, um eben halt gerade auch wieder dort Vertrauen zu schaffen. Oder?
Da ist ja gerade letztes Mal ein Thema gewesen, wo eben dann undurchsichtige Firmen vielleicht zu Spruch gekommen sind, wo ich wirklich gefunden habe, wo die FCB-Besitzer das eigentlich gut haben können erklären, vielleicht nicht für jeden verständlich, respektive nachvollziehbar oder verstehen, warum haben sie das gemacht. Aber sie haben es können erklären, was ihr Antrieb war, warum sie es gemacht haben und so eben können die Leute mitnehmen, weil das ist ja auch ein Thema gewesen in den letzten Jahren, die viele Unruhe, die es gegeben hat. Und so kann man dann eben auch die Fans entsprechend mitnehmen. Und natürlich auch ist es doch schön für die, die eine Saisonkarte haben, die sich das leisten, oder eben auch für die Mitglieder, dass sie so einen exklusiven Rahmen bekommen. Das ist sehr cool, weil, was sie auch werden erfahren, eine erste Einsicht in die Jahresrechnung 2024, wie es da aussieht, das wird sicherlich spannend sein. Und das andere, wo ich mich natürlich auch frage, Thematik Trikotsponsoring, weil das ist auch noch ein offener Punkt, wo auf der To-Do-Liste steht, vor der Feierung vom Club. Wir wissen, Novartis hört auf, das ist schon seit längerem bekannt. Und man sieht es auch, dass die Verhandlungen vielleicht ein bisschen harzig verlaufen, weil bis jetzt ist noch nichts in trockenen Tüchern beim FCB. Man ist da in intensiven Verhandlungen drin und so wie ich es auch vernommen habe, ist man wirklich auf einem guten Weg und das Ziel ist, dass man bis im Sommer wirklich spruchreif und alles fix ist, dass man diese Saison auch quasi abschliessend sagen kann, das ist unser neuer Trikotsponsor. Aber es zeigt sich halt auch, dass auch in diesem Bereich in den letzten Jahren vieles gegangen ist und es nicht mehr so einfach ist, im Sinn von, okay, Novartis macht nicht mehr Sponsoring auf dem Liebli, da unterstützt er jetzt Frauenfußball. Also komm, wir gehen zum anderen, grossen Pharma-Gigant in Basel, wir gehen zu Rosti, die werden sicher auf unserem Trikot drauf sein. So einfach ist das nicht mehr.
Es ist nicht so einfach, es ist wenig... Ja, es ist tendenziell weniger Geld für einen Sport in der Schweiz wie in anderen Ländern, Nationen. Das ist schlussendlich auch ein Stück weit ein Fakt, oder? Und ja, und dann sind halt auch einfach andere Themen, die ein Stück weit die Unternehmen, Firmen beschäftigen. Gerade so ein Trikotsponsoring, das ist finanziell, muss man halt auch können stemmen, auch wenn man jetzt viel Geld erwirtschaftet. Aber das sind halt so Themen, gerade wie Nachhaltigkeit, wo halt auch ein gewisses Maße politisch, oder, einschlägt, dann plötzlich wichtiger, oder man fokussiert sich hinter darauf und investiert das Geld dort hinein. Nicht, dass jetzt der Fußball nicht nachhaltig ist. Da gibt's auch Themen, die nachhaltig sind, aber es geht ja schlussendlich immer um Positionierung von einer Marke und Wahrnehmung.
Ja, da darf man auch nicht vergessen. Basler Kantonalbank ist ja auch lange ein wichtiger Partner gewesen und Sponsor vom FC Basel und ist dann ausgestiegen. Also im Sommer 22 ist das gewesen und hat die BKB wirklich auch so mitteilt, dass man neue Schwerpunkte setzt, konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit, was eben auch Einfluss hat aufs Sponsoring. Und da merkt man halt dann auch eben das Thema, das wichtiger ist, der Unternehmen und so für Sportvereine, Fußballclubs wie den FCB schwieriger ist, jemanden zu finden. Gerade wenn wir auch denken, natürlich was aus Fansicht, wenn man ein bisschen nostalgisch ist und romantisch, einen regionalen Partner zu haben, sehr toll. Aber das wird halt einfach sehr, sehr schwierig. Jemand, der sich mit dem kann identifizieren kann, der das auch leisten will. Du hast das gesagt, das ist nicht günstig. Darum muss der FCB natürlich auch national schauen oder eben auch international schauen, um dort jemanden zu finden, der das Investment macht, wo man einen Partner findet, wo das leisten will. Und dann muss man einfach sagen, ist man auch auf das angewiesen, muss dann einfach natürlich schauen, dass man hier einen Partner findet. Da hat es andere Clubs in der Schweiz gegeben, die, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, daneben gelenkt haben. Beim FC Zürich war ja mal so ein Beispiel gewesen, mag ich mich noch erinnern, wo ein Sponsor hatte, der dann plötzlich negative Schlagziele generiert hat, weil es ein bisschen undurchsichtiges Geschäftsgeflecht war, ist halt auch mit Besitzer.
Ja, es ist extrem schwierig, auch gefährlich. Man muss sich das sehr gut überlegen, aber es ist halt auch dort beidseitig, oder? Eben, also wir haben es jetzt gesagt, Unternehmen, die sich das Investment halt auch wirklich müssen, überlegen und sagen, wenn wir das eingehen, aber ja, man darf auch nicht einfach jeden annehmen. Also das macht es auch nochmal schwieriger. Es muss irgendwie auch passen zum FC Basel oder jetzt eben auch für andere Städte, oder? Es hat eine Fußballkultur. Der FC St. Gallen trennt sich, ja. Kibun hat ja auch eigentlich Stadionsponsoring, der Name eigentlich auch mit Zusammenarbeit beendet. Und das wird dann auch eine Herausforderung, gerade wenn es um einen Stadionnamen geht.
Es sind da ein paar Beispiele, wo man sieht, eben der FC Basel ist da nicht allein bezüglich dem, aber da gehe ich davon aus, dass die Feierung sicher um die Zistung eben in dem Rahmen der Mitglieder und der Saisonkartenbesitzer auch dort etwas sagen, eben auf welchem Weg man ist und dass man das Ziel bis im Sommer da einen Partner gefunden zu haben, sicherlich tut erreichen. Und wir dürfen dann sicherlich gespannt sein, wer da der FC Basel dann in Zukunft auf der Liebe vorne drauf tut präsentieren. Ein anderer Punkt, den wir können ansprechen können, Kevin, ist noch, wenn wir über die Spieler reden, die beim FCB zwar unter Vertrag sind, aber für einen anderen Club shooten, Leihspieler. Da werden wir doch auch, wenn wir jetzt doch über gewisse sportliche negative Aspekte geredet haben, können wir da eigentlich Positives berichten.
Ja, definitiv. Emanuel Essiam, sehr spannender Spieler, wo ich persönlich auch sehr viel davon halte. Wir haben es ja nicht diskutiert, ob er in der entscheidenden Phase überhaupt noch die Chance bekommt, nachdem er ja verletzungsbedingt gefehlt hat im FC Aarau. FC Aarau, wo es ja momentan sehr gut läuft, das Match gewinnt, dass er jetzt hier wirklich noch mal die Chance bekommt und kann spielen. Zu Einsatzzeiten kommt. Wir haben es jetzt im letzten Spiel gegen FC Wil gesehen. Er hat von Anfang an dürfen mitspielen. Gegen seinen Teamkollegen Marvin Ackerhommen, der ja beim FC Wil ausgelehnt ist. Und was wir ja auch wissen nach dem letzten Interview, wo der Daniel Stuck gegeben hat, dass gewisse Verträge und Löhne an Einsatzzeiten gekoppelt sind. Also wenn ein ausgeliehener Spieler quasi vom FCB mehr Einsatzzeit bekommt, dann beteiligt sich der FC Basel mehr an Kalt. Ob es jetzt an dem liegt oder nicht, lassen wir jetzt einmal so offen, aber der Emanuel Essiam hat anscheinend eigentlich einen souveränen Match gemacht.
Solider Match störte beim Unentschieden gegen den FC Wil. Man war vorne, aber dann hat man eben noch zwei Gegengol bekommen. Ein Goal davon ist eben der, den du angesprochen hast, der Marvin Ackerhommen. Junge Spieler, 17, das darf man einfach nie vergessen, wenn man über die Spieler redet und was sie für eine Zukunft haben. Das ist noch brutal jung, das ist in einer Entwicklung. Aber kommt rein im Stand von 0-2 und schafft dann den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit.
In der 95. Minute als Innenverteidiger kommst du rein, machst ein Goal, das gibt ihm natürlich einen Boost. Wir haben es ja von Simone Grippo letztes Mal auch gehört gehabt, oder für ihn auch schwierig gewesen, krank gewesen, Prüfungen gehabt, sich nicht können ganz auf den Fußball fokussieren. Jetzt kommt er rein und dürfte den wichtigen Ausgleich machen in der 95. Minute. Man muss sagen, als Innenverteidiger gehst du immer davon aus, einen langen Ball in die Mitte und dann köpfelt er ihn rein. Nein, er hat dort wirklich im Fünfer eigentlich zwei Berührungen gemacht, sich umdrüllt, abgeschlossen, das Goal gemacht, technisch tipptopp.
Ja, und erfreulich für den Marvin Ackerhommen, dass er da auch ein persönliches Erlebnis für sich hat können schaffen, ein Erfolgserlebnis. Und eben auch der Emanuel Essiam, der seinen Startelf-Einsatz gegeben hat. Werden wir gespannt sein, wie sich die Spieler in der nächsten Woche entwickeln. Und wenn wir über spannende Spieler reden, dann gehen wir doch noch zum Abschluss auf die Aktualität ein. Kevin, die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft hat einen Zusammenzug. Da sind ein Haufen interessante Spieler nicht dabei. Granit Xhaka, der gleich Papi wird, Manuel Akanji, der verletzt ist, Yashari, der ein bisschen lediert ist und sich auskurieren will, damit er seinem Club zur Verfügung steht. Und darum hat es einen Namen darunter gegeben in der Nationalmannschaft. Und ich muss sagen, habe ich so nicht direkt gehört gehabt bis jetzt. Hat uns doch alle überrascht gehabt, eben das Aufgebot. Wie gespannt bist du jetzt auf die Auftritte von diesen neuen Gesichtern heute am Freitag oben gegen Nordirland?
Ja, Testspiel natürlich von den Emotionen her grundsätzlich nicht so, wie wenn es um etwas geht. Aber ich muss sagen, ich freue mich extrem jetzt doch auf die zwei Matches, die bevorstehen. Eben aufgrund von diesen Spieler, die man jetzt hier austesten möchte und neu irgendwie in die Nationalmannschaft möchte eingliedern. Spieler, die man, wie du gesagt hast, hier gar nicht so auf dem Radar gehabt hat. Oder Gartenmann aus Dänemark, der Lucas Blondel aus Argentinien. Andere Nationen haben das ja schon früher angefangen, über die eigene Landesgrenze raus nach ausgebildeten Spielern zu suchen, die die eigene Nationalität haben. Italien ist ja auch dort mit einem Stürmer fündig geworden in Argentinien. Und ja, ich bin jetzt gespannt, eben, der Lucas Blondel, Boca Juniors, wie das für ihn ist, jetzt dort zu spielen.
Ich finde es, vor allem bin ich auch gespannt auf den Stefan Gartenmann. Ich habe in einem Interview diese Woche gelesen, wo er gegeben hat, wo er den Medien Rede und Antwort gestanden ist, wo er sich selber hat müssen beschreiben. Und wirklich hat er gesagt, er sei weder besonders schnell noch besonders kräftig. Oldschool-Verteidiger trifft es wohl am besten. Er wird Knochen anheben, hart spielen. Sein Agent hat ihm gesagt, er sei wie früher der Japs Darm. Es sei nicht schön, aber effizient.
Wunderschön, also speziell, ja. Er macht ja nicht irgendwie gerade Eigenwerbung für sich, aber doch macht es irgendwie lustig, um jetzt zu sehen, wie er auftritt, ja.
Und auch, wo ich darauf gespannt bin, zum Beispiel der Alvin Sanchez, in der Super League wirklich eine Attraktion, dem macht Spass zuzuschauen, wegen so Leuten gehst du ins Stadion. Aber halt, ja, ist immer noch so in der Bubble in der Super League, internationale Erfahrung noch null. Also, das wird spannend sein, wirklich, gerade gegen Nordirland heute oben. Die werden nicht simpelig umgehen, wie er sich hier schlagen kann, wie er sich behaupten kann. Im Sommer wird er in eine europäische Top-Liga gehen. Wird schon ein bisschen ein Fingerzeig sein, wie er sich denn heute mag behaupten. Und ja, wer es hier ein bisschen auftrumpfen kann und sich beweisen, das wird schon spannend sein. Mein Murat Jagen hat ja selber gesagt, eben ein bisschen Casting, um zu schauen, wer kann wie auftrumpfen.
Ja, eine Chance auch für ihn, die er sicher wird nutzen will. Ja, Nordiren, wahrscheinlich werden sie ihn hart angreifen oder auch hart angehen. Ich glaube, er hat aber die besten Voraussetzungen, halt eben mit seiner Technik, mit seiner Schnelligkeit, wie er sich ja, mit seiner Wendigkeit denen das Leben auch schwer macht und dann vielleicht ausweichen oder halt den einen oder anderen Freistoß rauszuholen.
Und was ich auch spannend finde, was ich so nicht gedacht hätte, angeführt wird Schweizer Fußball-Nationalmannschaft vom Captain Embele Embolo. Dass er Captain ist, nicht gegen ihn, weißt du persönlich, überhaupt nicht ein extrem cooler Spieler, was er für Attribute hat, für das Profil. Aber sagen wir mal, die Schweizer Nazi als Captain aufs Feld führt, hätte ich vor ein paar Jahren nicht direkt gedacht, wenn man sieht, wer sonst noch in der Schweizer Nazi schüttet.
Ja, und doch darf man nicht vergessen, er ist doch schon sehr lange dabei. Eben, sehr jung beim FCB schon die Chance gehabt, in der ersten Mannschaft zu spielen, hat sich dort behauptet, seit Jahren ein Teil von dieser Nationalmannschaft. Er weiss, was es bedeutet, für die aufzulaufen. Und gerade jetzt mit den Spielen, die irgendwie dazukommen oder die man möchte testen, finde ich es doch sehr spannend und mag es ihm gönnen, dass er dort eigentlich die Verantwortung darf übernehmen darf.
Weil, schlussendlich muss man auch sagen, er hat schon viel erlebt in seiner Karriere. Nicht nur die positiven und schönen Seiten, sondern gerade auch mit privaten Eskapaden, wenn man das noch meint, halt auch erwähnen, aber vor allem halt auch mit Verletzungen, immer wieder auch mal, wo die einem zurückgeworfen haben, eine gewisse Formkrise und ist jetzt auch 28, also es ist nicht mehr der Brel Embolo, den alle kennengelernt haben, der junge, unbeschwerte, der bestochen hat durch seine Dynamik, durch seine Physis, sondern jetzt halt auch mit 28 in einem gestandenen Fußballeralter ist. Und jetzt eigentlich auch in seinem Reifeprozess oder in seiner Entwicklung eben punkto Führungsqualitäten könnte da auch nochmal einen Schritt machen, den ihr könnt weiterbringen.
Absolut. Und eben trotz den Eskapaden ist es jemand, der immer einen respektvollen Umgang pflegt, eigentlich zu den Menschen, zum Umfeld, zu einer Mannschaft, die immer sehr mannschaftsdienlich ist. Und ja, wenn er dann nachher sagt, welche Fehler, dass man vielleicht nicht machen sollte, dann hört man auch auf ihn oder hört auf ihn, weil er weiss es halt.
Ja, und ihm macht es ja auch Spass zuzuschauen und eben einfach eigentlich eine frohe Natur im Umgang, wenn man sieht, mal dort der Spruch, mal dort der Spässli, ja, sei ihm gegönnt, wenn er wieder kann, auch fußballerisch in den nächsten Jahren wirklich kann durchziehen und eigentlich seinen Platz findet, weil sein Potenzial, das ist unbestritten, das haben wir immer wieder gesehen. Also von dem her dürfen wir uns eigentlich schon auf den Match freuen gegen Nordirland, auch wenn es dann nicht nur ein Testspiel ist, aber halt schon auch im Ausblick auf die Qualifikationsspiele sehr spannend zu sehen Und natürlich auch, darf man auch nicht vergessen, wenn wir kurz die FCB-Brille anziehen, David Gallup bei der Schweizer Fußballnationalmannschaft.
Ja, der einzige momentan, der aus dem FCB-Kader eigentlich im Nazi-Zusammenzug ist. Aber wir haben sie auch vorher noch kurz diskutiert gehabt. Es sind trotzdem noch sehr viele Spieler, die beim FC Basel ausgebildet worden sind, in der Schweizer Nationalmannschaft. Nach dem Granit Xhaka ein weiterer FCB-Spieler, der die Captain-Binde darf tragen. Ich werde jetzt oben sicher schauen. Ich bin gespannt auf die Spieler und ja, einen Tipp geben wir jetzt keinen, weil es ist halt gleich irgendwie ein Testspiel.
Von dem her können wir das so abschließen, dass wir uns dürfen freuen auf David Gallup bei der Schweizer Nazi, Captain Breel Embolov, spannende neue Spieler, die wir zum ersten Mal in der Schweizer Fußballnationalmannschaft sehen. Und dann können wir durchschnaufen. Am nächsten Dienstag sind wir gespannt, was die FCB-Vierung zu berichten hat. Und dann schauen wir natürlich ein bisschen führen, wenn wir dann Ende Monat das letzte Spiel von diesem Monat März haben gegen den FC Winterthur. Kevin, hat grossen Spass gemacht, einmal mehr mit dir zusammen zu reden. Ich hoffe, auch euch hat Spass gemacht, uns ein bisschen zuzuhören und vor allem auch etwas Neues zu erfahren und ein paar Einblicke zu bekommen. Natürlich dürft ihr uns jederzeit schreiben, wenn ihr das wollt. Am einfachsten geht das über basilisk.ch oder die bekannten Kanäle über die sozialen Medien. In dem Sinn, dir Kevin, ein gutes Wochenende, euch allen auch eine gute Zeit und wir hören uns.
Der Penalty-Podcast gibt's auf basilisk.ch und auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Robert Schweizer AG. Ihre Spezialist für Schreinerarbeiten im Bereich Fenster, Türen, Innenausbau, Einbruchschutz und Kundenservice.